Ja, herzlichen Dank. Guten Tag und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer heutigen Telefonkonferenz. Vielen Dank, dass Sie sich eingewählt haben und sich Zeit für uns nehmen. Es steht Ihnen übrigens auch eine englische Simultanübersetzung zur Verfügung. Wir haben vor einer halben Stunde eine Presseinformation zur aktuellen Situation in unseren Divisionen Power and Gas und Process Industries and Drives veröffentlicht und Sie über unsere geplanten Maßnahmen informiert, mit denen wir auf den strukturellen Marktwandel im Bereich der fossilen Stromerzeugung reagieren wollen. Wir möchten Ihnen nun in diesem Call diese Maßnahmen noch einmal einordnen und Ihnen anschließend die Möglichkeit geben, Ihre Fragen zu stellen. Ich darf dazu unseren Vorstand für Personal, Frau Janina Kugel, den CEO der Division Power and Gas, Herrn Willy Meixner, sowie den CEO der Division Process Industries and Drives, Herrn Jürgen Brandes, sehr herzlich begrüßen. Frau Kugel wird jetzt mit ein paar einführenden Worten beginnen und im Anschluss stehen Ihnen Frau Kugel, Herr Meixner und Herr Brandes für Ihre Fragen zur Verfügung. Und damit übergebe ich nun das Wort an Frau Kugel.
Danke, Clarissa. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie der Einladung zu uns dieser Telefonkonferenz so kurzfristig gefolgt sind. Nach vielen Spekulationen und Gerüchten in den vergangenen Wochen war es uns jetzt wirklich ein Anliegen, so wie ja auch schon letzte Woche angekündigt, so zeitnah und so transparent wie möglich für Aufklärung zu sorgen. Heute hat in München der Wirtschaftsausschuss stattgefunden und bei diesem Treffen haben wir unsere Arbeitnehmervertreter darüber informiert, welche Anpassungen wir bei unseren Divisionen Power and Gas, Power Generation Services and Process Industries and Drive planen. Erlauben Sie mir vorab ein paar Takte zur Einordnung. Im Rahmen der JTK letzte Woche und diverser anderer Anlässe hatten wir Ihnen berichtet, dass Siemens zwar insgesamt hervorragend aufgestellt ist, dass aber die massiven Veränderungen im Markt für konventionelle Stromerzeugung sowie im Öl- und Gasmarkt nicht spurlos an uns vorübergehen. Unsere davon betroffenen Geschäfte, wie auch ihre Kunden und Wettbewerber, kämpfen mit zum Teil sehr schwierigen strukturellen Problemen. Ich nehme mal an, das haben Sie jetzt auch in den letzten Tagen sehr gut verfolgen können, wenn es um unsere Wettbewerber geht. Also nochmal in gebotener Kürze, Power and Gas, der Markt verschiebt sich extrem schnell von konventionellen hin zu erneuerbaren Energien und von zentral hin zu dezentral. Weltweit liegt die Produktionskapazität für große Gasturbinen im Moment bei rund 400 Stück. Bestellt wurden in diesem Jahr nur etwas mehr als 120. In Europa, besonders in Deutschland, ist der Markt für große Gasturbinen kaum noch vorhanden. Das heißt also, die Überkapazitäten sind dramatisch. Wie Sie wissen, haben wir in den vergangenen Jahren bereits diverse Maßnahmen eingeleitet, um die Wettbewerbsfähigkeit bei Power and Gas zu erhöhen. Das Management und die Mitarbeiter haben hart gearbeitet und viel auf sich genommen. Und da hat uns auch geholfen, dass wir große Projekte wie zum Beispiel Ägypten hatten. Aber es reicht nicht aus, um das Geschäft unter diesen Bedingungen fit zu machen für die Zukunft. Zu Process Industries and Drives, hier erweist sich die Lage insbesondere in der Rohstoffindustrie als schwierig, denn unsere Kunden zögern weiterhin mit Investitionen. Ob im Öl- oder im Gasgeschäft, im Bergbau, in der Stahlerzeugung oder beim Schiffbau, die Nachfrage nach großen Elektromotoren, den sogenannten Large Drives, ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken und eine Erholung ist nicht in Sicht. Wir haben wie bei Power and Gas auch hier schon Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet, doch den zunehmenden Überkapazitäten können wir nur Herr werden, wenn wir weitere Anpassungen vornehmen. Das bedeutet harte Einschnitte und die Planungen, die wir heute dem Wirtschaftsausschuss vorgestellt haben, haben wir definitiv nicht leichtfertig überlegt und noch viel weniger leichtfertig vorgestellt. Die elementare Frage lautet in diesem Zusammenhang, glauben wir an diese Zukunft dieser Geschäfte? Und das können wir mit einem klaren Ja beantworten. Gasturbinen werden beim Energiemix der Zukunft zusammen mit den Erneuerbaren weiterhin eine große Rolle spielen und wir haben gute Chancen, die Energiewende 2.0 auch zu gestalten. Dasselbe gilt für Process Industry and Drives. Der Markt für große elektrische Motoren verändert sich zwar, aber wir sind bereit, uns auch zu verändern und wieder vorne mitspielen zu können. Wie geht es nun weiter? Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Divisionen Power and Gas, Power Generation Services und Process Industries and Drives dauerhaft sicherstellen. Und wir wollen das Know-how bei der Kraftwerkstechnologie, bei Generatoren und bei großen elektrischen Motoren auch in Deutschland halten. Dafür werden wir zum einen in Zukunftstechnologien investieren, zum anderen aber auch die notwendigen Anpassungen vornehmen müssen. Unser Konsolidierungsplan sieht vor, die Auslastung unserer Werke zu steigern, die Effizienz unserer Geschäfte zu verbessern und die Kompetenzen zu bündeln. Im Hinblick auf Stellen bedeutet das, über einen Zeitraum von mehreren Jahren sollen in Summe rund 6.900 Arbeitsplätze wegfallen. Davon etwa die Hälfte in Deutschland. So viel ganz grob zu den Planungen. Wir sind uns bewusst, wie groß die Verantwortung ist, die wir tragen, und wir werden ihr mit aller gebotenen Sorgfalt und Fairness nachkommen. Deshalb möchten wir so schnell wie möglich die Beratungen mit den Arbeitnehmervertretern eintreten. Wann die Gespräche dann tatsächlich abgeschlossen sind, hängt natürlich nicht nur von uns ab. Wir hoffen aber ganz klar, dass das noch in diesem Geschäftsjahr erfolgen wird. Und jetzt vermute ich, dass Sie einige Fragen haben werden. Herr Meixner, Herr Brandes und ich stehen Ihnen nun gerne Rede und Antwort.
Ganz herzlichen Dank, Janina, für die Einordnung. Meine Damen und Herren, wir starten jetzt mit der Frage- und Antwortrunde und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Wir werden zuerst die deutschen und dann die englischen Fragen nehmen. Ich übergebe jetzt zurück an den Operator, der Ihnen kurz erklärt, wie Sie Ihre Fragen stellen können.
Vielen Dank. Falls Sie nun eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Wir nehmen nun unsere erste Frage von Michael Flemmig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Flemmig Börsenzeitung, Frau Kugel, Frau Haller, Herr Meixner und Herr Brandes. Zwei Fragen hätte ich insgesamt. Erstens, wie haben Sie denn heute die Diskussion im Wirtschaftsausschuss wahrgenommen? Wie war denn die Atmosphäre? Und damit verbunden auch die Frage, gibt es Signale, dass die Arbeitnehmervertreter tatsächlich, wie von Ihnen gewünscht, bald in die Gespräche eintreten? Und die zweite Frage, wie man hören und lesen konnte, gab es die Überlegung auch, Arbeitsplätze aus anderen Werken zu verlagern? Gibt es dafür konkrete Planungen? Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Flemming, für Ihre Frage. Wie Sie sich vorstellen können, und so habe ich auch den Wirtschaftsausschuss eröffnet, ist das eine Wirtschaftsausschusssitzung gewesen, die Siemens schon lange nicht mehr erlebt hat, ich zumindest nicht in dieser Funktion erlebt hatte. Und dementsprechend war die Stimmung sicherlich eine auf der einen Seite sehr angespannte aufgrund der Spekulationen auch im Markt und zum anderen natürlich auch eine sehr bedrückte, nachdem wir die Planungen vorgestellt haben. Und ich glaube, alles andere wäre auch tatsächlich nicht zu erwarten gewesen und hat von uns auch niemand erwartet, weil wir ja alle wissen, dass wir zwar auf der einen Seite 115.000 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigen, dass aber trotzdem eine Zahl von über 3.000 in Deutschland dennoch eine extrem signifikante Zahl ist und was ja immer wieder auch dann bedeutet, dass da einzelne Menschen dahinter stehen. Insofern denke ich mir, war die Stimmung eindeutig natürlich bedrückt. Wir haben lange die Pläne vorgestellt. Die Arbeitnehmer haben nicht viele Detailfragen gestellt und haben uns dann aber auch nochmal ihren Forderungskatalog entgegengelegt, was sie denn eigentlich tatsächlich erwarten. Und eine der Forderungen war, dass es hier tatsächlich um eine Planung gehen sollte, die eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit auch in Deutschland tatsächlich darstellt. Und das haben wir mit unseren Plänen auch tatsächlich getan. Also das heißt, wir werden sicherlich im Laufe des Calls noch hören, wir haben einen weltweiten Plan vorgestellt, aber auch einen klaren Fokus auf die Dinge, die wir in Deutschland an Kompetenzen bündeln wollen. Und das war auch das, was wir erwidert haben. Also insofern würde ich sagen, eine bedrückte Stimmung, aber dennoch konstruktiv. Die Verhandlungen, wir sind jetzt Mitte November, werden wir sicherlich erst im Laufe des nächsten Kalenderjahres komplett aufnehmen können. Aber diejenigen von Ihnen, die das Geschäft kennen, dem geht voraus, dass wir uns natürlich überlegen, wie sehen Verhandlungsteams aus, wie sitzt auch der Arbeitnehmerseite, wie stellen sich da die sogenannten Projektgruppen zusammen. Und das sind Gespräche, da habe ich mich zumindest jetzt eben auch nochmal mit den Arbeitnehmern verständigt, die wir in den nächsten Wochen aufnehmen wollen.
Gut.
Eine Frage noch, Herr Flemming, Entschuldigung, das Thema Verlagerungen. Wir haben ja auch gesagt, wir müssen, und das sagte ich auch eingangs, unsere Kapazitäten voll auslasten. Weil ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass ein Werk, das nur zu 35, 40 oder 60% ausgelastet ist, nicht profitabel sein kann. Nun stellt es sich eben nun mal so dar, dass aufgrund der Markteinbruchssituation, eben der strukturellen Veränderungen, unsere Werke weltweit nicht voll ausgelastet sind, so dass wir Kapazitäten bündeln müssen und auch Kompetenzen bündeln müssen, um Standorte auszulasten, damit wieder wettbewerbsfähig zu werden und damit aber auch die Zukunftsträchtigkeit des Geschäftes tatsächlich sicherzustellen. Das führt logischerweise dazu, in einem globalen Verbund, dass Sie bestimmte Tätigkeiten von einer Stelle an eine andere, sage ich jetzt mal, übergeben müssen. Und das ist für mich keinerlei, sage ich jetzt mal, die Aussage, dass wir dort Dinge miteinander verschieben, was Sie jetzt auch gerade so spekulativ gefragt haben, sondern wo wir aus betriebswirtschaftlichen, technologischen und Infrastrukturgründen sie tatsächlich nehmen, um dann zu sagen, was können wir wie gemeinsam bündeln und fertigen. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung, und dann kann sicherlich der Herr Meixner und der Herr Brandes das auch nochmal deutlich besser erklären, ist an dieser Stelle, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie können in einer Fabrik, in der Sie zum Beispiel große Gasturbinen bauen, da brauchen Sie eine Infrastruktur. Das heißt, Sie brauchen einen Zugang zur Logistik, am besten zum Wasser. Sie brauchen Hebekräne, die mehrere Tonnen eben tragen können. Sie brauchen große Infrastrukturleistungen, wie zum Beispiel einen Wuchtbunker. Das müssen Sie sich so ungefähr vorstellen wie ein Fahrrad, ja, dass Sie immer mal einen Fahrradreifen, den Sie gerade wuchten müssen. Und das haben wir nicht an allen Standorten. Und das sind natürlich treibende Faktoren, darüber zu überlegen, wo können wir welche Kompetenzen und Kapazitäten bündeln.
Gut, danke schön.
Wir kommen nun zu unserer nächsten Frage von Michael Reiner vom Bayerischen Rundfunk.
Hallo, Michael Reiner, Bayerischer Rundfunk in Nürnberg. Wenn wir mal das Ganze zusammenrechnen bei Power and Gas, da bleiben für Nürnberg und Offenbach fast 700 Stellen, die irgendwie zusammengelegt werden sollen. Da bleiben 700 Stellen, die abgebaut werden müssen. Wie setzen die sich denn genau zusammen? Und wird bei Process Industry and Drives, da bleiben ungefähr 190 Rest, wird da auch der Standort Nürnberg-Vogelweierstraße betroffen sein?
Willi und Jürgen, übernehmt ihr das?
Fange ich vielleicht mal an von Seiten Power und Gas. Ich sag mal, die Pläne, die wir vorgestellt haben, um auf diesen Strukturwandel zu antworten, ich sag mal, beinhalten zum einen das Werkenetzwerk, zum anderen aber auch unser Lösungsgeschäft. Das ist das Geschäft, wo wir Kraftwerke bauen, wie aktuell die Kraftwerke in Ägypten. Und auch in dem Geschäft müssen wir aufgrund des massiven Volumenrückgangs unsere Engineering- und Abwicklungskapazitäten bündeln, sodass die Pläne, die wir erarbeitet haben für die Standorte in Nürnberg und in Offenbach und dazu dann auch ein Standort in Österreich, davon ausgehen, diese drei Standorte am Standort in Erlangen zu bündeln. Und wir werden das so tun, dass wir die Arbeitsplätze, die Mitarbeiter, die Kompetenzen, die wir benötigen, um auch zukünftig aus Zentraleuropa heraus erfolgreich Kraftwerke bauen zu können, Kraftwerke wie Ägypten, Kraftwerke wie aktuell in Berlin-Marzahn auch weiterhin wettbewerbsfähig und professionell abwickeln können.
Heißt das jetzt, dass Sie nach Erlangen kommen? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Die Planungen gehen, unsere Planungen sind, dass wir über Zeit die Kompetenzen in Erlangen konzentrieren.
Das heißt, dass dann in Erlangen gar nicht so viele Stellen wegfallen werden, sondern die also eher dann aus den anderen Standorten abgezogen werden und nach Erlangen kommen?
Also das wird Teil nochmal der ganzen Verhandlungen auch sein, so wie der Herr Meixner das jetzt gerade eben auch nochmal beschrieben hat. Werden an den drei Standorten in Europa, Offenbach, Erlangen und auch Wien, ähnliche oder die gleichen Tätigkeiten gemacht, eben genau in dieser Projektabwicklungsplanung. Und insofern müssen wir einfach schauen, dass wir dort die Kapazitäten, wie Herr Meixner das gerade gesagt hat, bündeln können und dann zusammenfassen. Wird auch ein Bestandteil dessen sein, wie wir dann auch mit den Arbeitnehmern in die Gespräche gehen.
Genau, aber Schwerpunkt Erlangen, das habe ich jetzt schon richtig rausgehört.
Heute ist der Schwerpunkt dieser Mitarbeiter der Projektabwicklung in Erlangen.
Ja. Genau, und das wird auch in Erlangen bleiben.
Werden wir Ihnen dann sagen, wenn wir die Handlungen abgeschlossen haben.
Okay.
Ja, und hier ist Jürgen Brandes. Also ich darf zur Process Industries und Reif sagen, dass der Großteil der Anpassungen nicht im Raum Bayern oder noch eher Franken ist. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen verdutzt, dass wir so lokalpolitisch an die Sache gehen. Aber wenn ich die Frage konkret beantworten darf, in Nürnberg sind es nur vereinzelte Stellen, so etwa im zweistelligen Bereich, niedrigen zweistelligen Bereich.
Okay, alles klar. Vielleicht nochmal eine Erklärung von meiner Seite dazu. Viele dieser Pläne, das sagte ich eingangs, werden über unterschiedliche Jahre letztendlich sich abwickeln, weil natürlich dann dort auch zum Beispiel Vertriebsaufstellungen betroffen sind. Das heißt, wir müssen dann neu bündeln, wir müssen auch neu nach Märkten ausrichten. Und die Standorte, die von Ihnen gerade benannt wurden, eben jetzt hier zum Beispiel in Nürnberg, Erlangen oder auch in Offenbach, betreffen hier Mitarbeiter, die im sogenannten White-Color-Bereich sind, wenn ich das mal so nennen darf. Also das heißt Ingenieure, R&D, Service, Vertrieb, aber auch natürlich übergreifenden Funktionen, wie zum Beispiel HR, IT und dergleichen. Also die von Ihnen soeben adressierten Standorte betreffen keine Mitarbeiter im Gewerblichen.
Mhm. Dankeschön.
Vielen Dank. Unsere nächste Frage kommt nun von Oliver Saatgau von Bloomberg.
Hallo, schönen Nachmittag. Ich hatte zwei Fragen. Eine hat sich schon erledigt. Meine restliche Frage bezieht sich auf Restrukturierungskosten. Ich habe nichts in der Pressemitteilung gesehen, aber haben Sie eine Einschätzung, wie hoch diese Restrukturierungskosten kommen könnten? Vielen Dank.
Ja, da kann ich ehrlich gesagt nur die Frage aus der Pressekonferenz wieder wiederholen. Und Sie erinnern sich ja, dass mein Kollege Dr. Thomas nur gesagt hatte, und das ändert sich auch nicht, dass sie höher sein werden, die Restrukturierungsbelastung, als im abgelaufenen Fiskaljahr 17, dass wir sie aber erst dann beziffern können, wenn wir weiter in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmern sind. Also insofern, Herr Sackler, muss ich Sie da einfach nochmal ein bisschen vertrösten. Gerne die nächste Frage.
Vielen Dank. Unsere nächste Frage kommt nun von Alex Töpner vom Handelsblatt.
Grüß Gott, Frau Kugel und Frau Haller. Ich hätte eine Frage zum Thema betriebsbedingte Kündigungen. Wenn ich es recht sehe, schließen Sie die ja ausdrücklich nicht aus. Glauben Sie, dass das eher Einzelfälle sein werden oder wird man tausende Entlassungen sehen? Und die zweite Frage, dürfen Sie das nach Ihrer Interpretation nach Radolf Zell 2, da steht da drin, betriebsbedingte Kündigung, glaube ich, nur im Einvernehmen. Wenn die IG Metall jetzt sagt, nö, wollen wir nicht, wie ist dann sozusagen die Lage bezüglich Radolf Zell 2?
Also Herr Höppner, vielen Dank für diese Frage, die, glaube ich, irgendwie unterschiedlichst interpretiert wurde in den vergangenen Wochen. Die Aussage, die wir treffen und die ich auch hier nochmal ganz deutlich wiederholen möchte, ist, wir sind nach wie vor an einem Interesse interessiert daran, einen konstruktiven Dialog mit den Arbeitnehmern zu haben und auch das so zu führen, dass wir ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen. Um das vielleicht einfach nochmal auch einzuordnen, das bedeutet, es geht um Freiwilligenprogramme, es geht aber auch um Dinge wie zum Beispiel dann Beschäftigungsgesellschaften, in denen Mitarbeitern auch requalifiziert werden können und dergleichen. Das gehört alles zu einem Katalog der freiwilligen Maßnahmen. Falls wir, und das ist genau diese Öffnungsklausel, die in Radolf Zell enthalten ist, wenn es Rahmenbedingungen wirtschaftlicher oder struktureller Art gibt, die Verlagerungen, Schließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausschließen können, dann werden wir einen Dialog mit den Sozialpartnern, sprich mit der IG Metall und auch mit dem Gesamtbetriebsrat führen, um zu sagen, werden wir dort zu Lösungen kommen. Und das ist auch unsere feste Absicht. Insofern kann ich die Frage dessen, wie das wirklich ausgeht, erst dann beantworten, wenn wir wissen, wie die Verhandlungsergebnisse gelaufen sind. Ich bin da aber auch zuversichtlich, dass wir über freiwillige Maßnahmen extrem viel erreichen können. Es ist schwieriger an Stellen, in denen natürlich vorangegangene Restrukturierungsmaßnahmen dann auch dazu geführt haben, dass Mitarbeiter, die dann auch, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ein gewisses Lebensalter erreicht haben und in Altersteilzeit geben können oder aber, sage ich jetzt mal, mit 63 in die Pension oder extrem jung sind und sagen, okay, ich suche mir sowieso noch mal was anderes, da haben sie natürlich irgendwann mal eine Belegschaftsstruktur, in denen das nicht mehr ganz so einfach wird, weil die Leute vielleicht, sage ich jetzt mal, so mitten im Berufsleben stehen. Da sind solche Entscheidungen häufig ein bisschen schwieriger für das Individuum. Und deshalb ist das eben ein Thema, das man dann sehen muss, wenn wir weiter in den Verhandlungen sind. Ja, also meine Aussage, Herr Höppner, nochmal, um Sie wirklich richtig zu zitieren, war nur, dass Radolf Zell 2 betriebsbedingte Kündigungen für alle Ewigkeiten nicht ausschließt, sondern dass es die eben genannte Öffnungsklausel in unserem Abkommen gibt.
Und Sie bemühen sich zu vermeiden, können es aber auch nicht ausschließen. Das ist auch richtig verstanden.
Richtig.
Nächste Frage bitte.
Danke.
Vielen Dank. Unsere nächste Frage kommt nun von Alexander Hübner von Reuters. Bitte schön.
Ja, ich möchte gleich daran anschließen. Sie halten es ja noch so ein bisschen schwammig. In den nächsten Jahren soll das Ganze soll der Abbau stattfinden. Und an welchen Zeithorizont hatten Sie denn da gedacht oder auf welchen Zeithorizont sind Sie angewiesen? Davon hängt es ja auch stark ab von der Flexibilität, ob sie da wirklich ohne Kündigungen auskommen oder nicht. Die zweite Frage wäre, habe ich das richtig für, also der Standort Offenbach an sich, fällt der damit auch weg oder ist da noch mehr? Entschuldigung, wenn ich da mich nicht so sehr auskenne. Und was vorher noch offen geblieben war, wenn ich es nicht überhört habe, war die Frage, gibt es Möglichkeiten, wie ja schon angedeutet worden ist, von anderen Standorten, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ja, an bestimmte kleinere Standorte arbeiten, aus anderen Bereichen hin zu verlegen als Ausgleich?
Also Herr Hübner, vielen Dank. Ich fange mal mit den letzten beiden Fragen an. Zum Thema Zeitrahmen würde ich dann an den Herrn Meixner übergeben. Also nochmal, Standort Offenbach. Stellen Sie sich das so vor, dass wir in Europa 3 Standorte haben, nämlich Wien, Offenbach und Erlangen, in denen wir Menschen beschäftigen, die ganze Planung für unsere Geschäfte, also für die Solutions tun. Und die haben zum Teil eben genau die identischen Tätigkeiten. Also das heißt, wirklich alle Abwicklungsthemen zu überprüfen, die ganzen großen Baustellen zu planen und so weiter und so fort. Und hier sind wir in einem verlustträchtigen Bereich in signifikanter dreistelliger Millionenhöhe angelangt, so dass wir die Kapazitäten bündeln müssen. Und wie genau diese Teams dann tatsächlich zusammengebündelt werden, ist eben Bestandteil auch der Verhandlungen mit den Arbeitnehmern in den Gesprächen, die wir aufnehmen werden. Die letzte Frage zu dessen, wie sieht es denn aus mit Verlagerungen bzw. Tätigkeiten von einem Standort zum anderen? Wenn Sie sich eben nun zum Beispiel, um das zu vereinfachen, 2 Fabriken vorstellen, die beide nicht ausgelastet sind, die aber von dem Kompetenzprofil der Mitarbeiter als auch von der Infrastruktur, die dort vorherrscht, also sprich von der Produktionsanlage, genauso gut ermöglichen könnte, dass sie die gleichen Produkte an einer Stelle produzieren, dann müssen sie natürlich diese Dinge zusammenfassen und genau das beinhalten die Pläne, die wir heute vorgestellt haben, um dann Werke wieder auszulasten. Das würde dann bedeuten, dass tatsächlich Arbeit und Tätigkeiten woanders hin transferiert werden in unserem globalen Footprint. Das würde aber auch bedeuten, und das ist das Angebot, das wir an dieser Stelle immer auch an Mitarbeiter machen, dass wenn wir sagen, deine Arbeit geht an eine andere Stelle, dann besteht da auch das Angebot an die Mitarbeiter mitzugehen. Die Realität, zumindest in meinen Erfahrungen, hat bislang immer gezeigt, dass das in den allermeisten Ländern nur ganz, ganz wenige Mitarbeiter tatsächlich annehmen möchten. Und da liegen wir deutlich üblicherweise bei einem Prozentsatz von unter 10%, die dann auch sagen, gut, ich gehe an eine andere Stelle, um die Tätigkeit weiterzumachen. Und auch das werden wir dann erst beziffern können, wenn wir wirklich tatsächlich ein bisschen weiter sind. Und ich glaube, das versteht sich dann auch wieder von selbst. Erst dann, wenn Sie als potenziell betroffener Mitarbeiter wissen, was das für Sie bedeutet, können Sie auch Entscheidungen treffen. Und Willi, vielleicht übernimmst du nochmal.
Entschuldigung, darf ich kurz? Es ging darum, dass man sozusagen, um zum Beispiel so einen Standort wie Görlitz oder wie Leipzig zu retten, dass man sagt, okay, wir produzieren dort künftig keine Turbinen mehr, aber vielleicht Dinge, wo wir an einer anderen Stelle keinen Platz mehr haben oder keine Mitarbeiter finden, was aber die Leute dort auch machen könnten, aus einem anderen Bereich von Siemens zum Beispiel, so als Kompensation. Oder sind diese Standorte so oder so nicht zu retten?
Also Sie können immer über Kompensationsmöglichkeiten nachdenken. Was Sie aber nicht machen können, ist eine Standortstruktur zu haben oder eine Infrastruktur, in denen Sie immer von Unterauslastung sprechen müssen. Und das ist zu dem Punkt, den wir heute sehen, mit den Planungen, die wir auch vorgestellt haben, der Fall, dass wir dort in dem globalen Footprint der Power and Gas, aber auch in Deutschland, zu viele unterausgelastete Werke haben, sodass die Möglichkeit zur Kompensation nicht besteht. Herr Hübner, wenn das anders wäre, dann hätten wir heute natürlich auch nicht die Pläne vorgestellt, die wir vorgestellt haben.
Und lassen Sie mich vielleicht nochmal auf den Zeitplan eingehen. Was wichtig ist, ist, dass die Division Power und Gas ist eine global agierende Division und wir haben auch einen Großteil unserer Standorte und Mitarbeiter außerhalb von Deutschland. Das Strukturprogramm, was wir heute vorgestellt haben, ist auch ein globales Programm und die Zeiträume, die sich dann für die Umsetzung der Maßnahmen ergeben, sind dann auch in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel die USA mal nehme, da sprechen wir auch von rund 1.800 Arbeitsplätzen, die da anzupassen sind, dann gehen wir davon aus, dass das Maßnahmen sind, die wir überwiegend vor 2020 auch umgesetzt haben werden. Wenn wir uns die deutschen Standorte ansehen und auch die Aufwände, um Tätigkeiten, Engineering und Kompetenz von einem Standort an den anderen zu bewegen, sagen wir dann, dauert alleine diese Umsetzung schon 2 bis 3 Jahre, sodass wir auch da davon ausgehen, dass wir idealerweise einen Großteil der Maßnahmen bis 2020 umgesetzt haben. Wir sind uns aber auch bewusst, dass ein Teil der Maßnahmen auch über 2020 hinauslaufen wird, bis 2023 und eventuell im Einzelfall sogar noch mal länger. Wichtig und ich denke, das kommt auch aus unserer Pressemitteilung heraus und Sie sehen ja, dass auch von unserem Wettbewerb ist es, dass wir diesen Strukturwandel konsequent angehen und dass wir einfach diese zukunftsfähige Auslastung der Kompetenzzentren, die wir zukünftig dann einrichten werden, dass wir die einfach sicherstellen, weil das ist das, was uns die Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft bringt.
Danke.
Nächste Frage bitte.
Vielen Dank. Unsere nächste Frage nun von Rüdiger Köhn von der FAZ.
Guten Tag. Ich muss leider noch mal in einigen Punkten insistieren. Zum einen, Frau Kugel, Sie sprachen Möglichkeit der Einigung noch im Geschäftsjahr 2018. Ich vermute mal, das ist die absolute Deadline. Bis dahin muss es zu einer Einigung gekommen sein, denn eigentlich ist ja die Zeit recht dringlich angesichts der Dramatik im Markt. Und da schließe ich jetzt an die letzten Ausführungen an. Bis 2020 soll das umgesetzt sein. Teilweise kann das länger dauern. Wie können Sie denn da eigentlich in den nächsten 3 Jahren überstehen, wenn wir im Grunde genommen in der Welt die vierfachen Kapazitäten haben, die der aktuellen Nachfrage? Es muss doch da eigentlich lichterloh brennen und es muss doch schnellstens gehandelt werden. Reichen diese Maßnahmen aus? Und dann abschließend die Frage. Sie drücken sich um das Thema betriebsbedingte Kündigung. Können Sie aber nicht trotzdem mal die Wahrscheinlichkeit nennen, denn die schweben ja nun mal im Raume. Sowohl bei PD wie auch PG sind schon hohe Zahlen an Arbeitsplätzen gestrichen worden oder werden noch gestrichen. Das, was jetzt angekündigt worden ist, ist von der Dimension doch gar nicht mehr mit freiwilligen Maßnahmen machbar. Versuchen Sie da nicht ein bisschen Sand in die Augen zu streuen?
Danke, Herr Kühn, für die Fragen. Das Thema Deadline 2018, ich sagte das ja, glaube ich, am Rande der Jahrespressekonferenz auch, dass momentan zumindest jetzt für die Umsetzung der Maßnahmen, ich glaube, da müssen wir nochmal differenzieren, was sind die Umsetzungen der Maßnahmen in Deutschland und was sind die Umsetzungen der Maßnahmen jetzt weltweit? Wie der Herr Meixner gerade sagte, handelt es sich ja dann auch um tatsächlich weltweite Anpassungsvorschläge, die wir heute unterbreitet haben. Ich sehe das genauso wie Sie. Es brennt lichterloh auf dem Markt und wir müssen extrem schnell agieren. Je schneller wir agieren und je schneller wir auch unsere Kostensituation in den Griff kriegen, desto besser wird das natürlich einfach auch für die langfristige Wettbewerbssicherung. Deshalb ist mein Appell definitiv auch an die Arbeitnehmer, dass wir offen stehen für die Gespräche und wir auch schnell in die konstruktiven Gespräche eingehen wollen. Aber wie ich vorher auch schon sagte, dazu gehören natürlich immer 2 Parteien. Und in Deutschland haben wir momentan eben die Situation zum einen, dass die Tarifverhandlungen gerade begonnen haben. Da haben Sie ja gestern auch zum ersten Mal gelesen, was dann letztendlich das Potenzial ist, wo sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht ganz einig werden wird. Und das wird natürlich alles mit reinspielen. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass es auch schneller gelingt. Für mich war das definitiv ein Szenario und ich bin komplett bei Ihnen. Ist je schneller, desto besser, nicht nur für uns und die Kostensituation, sondern ehrlich gesagt auch desto besser für die Mitarbeiter, um Klarheit zu gewinnen, was das denn jeweils bedeutet. Und zu Ihrer Frage zu den betriebsbedingten Kündigungen, ob ich mich da rumdrücke oder auch nicht. Ich glaube, ich kann wirklich nur das wiederholen, was ich auch dem Herrn Höppner schon gesagt hatte. Der hat ja zum Schluss auch nochmal seine Frage gestellt. Ich glaube, das wäre jetzt irgendwie verlorene Zeit. Herr Kühn, es tut mir wirklich leid, dass ich da nicht anders sagen kann. Ich will nicht drücken, sondern ich kann Ihnen das erst dann sagen, wenn ich weiß, wie viele Mitarbeiter mit den freiwilligen Maßnahmen tatsächlich zugehen. Was ich Ihnen aber sagen kann, die werden sicherlich nicht in einer normal laufenden Verhandlung einen Treffensausgleich verkünden und sagen, die einzige Maßnahme, die wir vorschlagen können, sind betriebsbedingte Kündigungen. Das machen sie üblicherweise nur, wenn sie ein kleines Unternehmen sind und tatsächlich vor einem Schiedsszenario sind. Ansonsten ist es üblicherweise so, dass sie immer über die freiwilligen Maßnahmen gehen und schauen, wie sich das entwickelt, bevor sie zu anderen Schlüssen kommen.
Danke.
Vielen Dank. Unsere nächste Frage kommt nun von Frank Messing von WAZ.
Ja, Frank Messing, Westdeutsche Allgemeine Zeitung in Essen. Guten Tag. Mir geht es schwerpunktmäßig um das Werk in Mülheim. Dort ist angekündigt, 640 Arbeitsplätze abzubauen. In der Pressemitteilung ist aber auch davon die Rede, dass die Dynamo-Fertigung in Erfurt und in Mülheim konzentriert werden soll. Meine Frage, was bedeutet das dann in Arbeitsplätzen für Mülheim?
Willi, übernimmst du?
Ich kann mal was von der Process Industries und Drive sagen. In der Tat hat Erfurt einzigartige Fähigkeiten, große elektrische Maschinen zu bauen. Und in dem Sinne haben wir uns entschieden, tatsächlich in Erfurt, insbesondere die elektrischen, großen kundenspezifischen elektrischen Maschinen zu bauen. Es geht aber auch einen Teil der Produktion des Dynamo-Werkes in Berlin nach Erfurt. Hier muss gesagt werden, und das ist eigentlich die größte Zahl, die wir als PD an Anpassungen haben, wir sprechen hier an einen Arbeitsplatzverlust von in Berlin von 580 Mitarbeitern. Und jetzt müssen Sie aber wissen, dass natürlich in Mülheim und in Erfurt bereits Belegschaft vorhanden ist, die diese Arbeit entsprechend übernehmen können. Sie dürfen also nicht in gleicher Weise davon ausgehen, dass genau diese Zahl auch wiederum an neuen Arbeitsplätzen in Mülheim oder in Erfurt entstehen.
So, ich möchte dann vielleicht noch mal hinzufügen, der Standort Mülheim ist ja neben einem US-Standort der Standort, der für die große Dampfturbinentechnologie ausgerüstet ist. Und Janina Kugel erklärte ja schon, letztlich, es gibt da Infrastruktur, Zugang zur Verschiffung, Wuchtbunker, Kräne letztlich, ist immer die wichtig sind für unser Geschäft, sodass wir darauf reagieren, dass wir die Dampfturbinenarbeiten auch da in Mülheim konzentrieren. Gleichzeitig aber aufgrund dieses Strukturwandels weiterhin eine massive Überkapazität auch an Arbeitsstunden haben und daraus resultieren dann auch diese Abbauzahlen. Das heißt, es geht wirklich darum, ein Kompetenzzentrum Dampfturbine in dem neuen, drastisch reduzierten Markt zu schaffen, das ist dann im GOD-Betrieb wettbewerbsfähig in das nächste Jahrzehnt, nächsten zwei Jahrzehnte schafft.
Das wird dann Mülheim sein?
Die Planungen gehen davon aus, dass das Mülheim ist.
Okay. Ja, vielen Dank.
Also Herr Messing, Mülheim ist und bleibt für uns ein Kompetenzpunkt für große Dampfturbinen und das ist, glaube ich, einfach auch nochmal ein wichtiges Statement zu Mülheim.
Okay. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Wir kommen nun zu unserer nächsten Frage von Gerhard Hegmann von Die Welt.
Guten Tag zusammen. Ich hätte auch noch mal zwei Nachfragen. Es wurde ja darauf hingewiesen, dass es sich um ein weltweites Programm handelt. Als die ersten Spekulationen aufkamen, wurde ja von 11 Werken von 23 war die Rede, die entweder geschlossen oder verkauft werden oder von starken Stellenabbau betroffen sind. Können Sie quasi noch mal sagen, wie viele Werke werden jetzt weltweit nach der derzeitigen Planung geschlossen? Und dann die zweite Frage, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, die 1.800 Arbeitsplätze, die in den USA betroffen sind, sollen möglichst bis 2020 abgebaut sein und in Deutschland könnten diese Werksschließungen sich eventuell bis 2022, 2023 hinziehen.
Willi, magst du die Frage übernehmen?
Ja, ich übernehme das letztlich. Ist einmal, vielleicht zunächst mal von unserer Seite. Also wir haben nicht von 11 Werksschließungen gesprochen, sondern uns, wie ich eingangs schon erwähnte, wie Janina schon eingangs erwähnte, intensiv in den letzten 12 Monaten Gedanken gemacht, wie reagieren wir neben der Maßnahmen, die wir bereits in 2015 ergriffen haben, im Rahmen des Programms 2020 und der Abarbeitung der strategisch wichtigen Aufträge wie Ägypten, wie reagieren wir auf diesen Strukturwandel? Die Pläne, die wir heute vorgestellt haben, sind für Deutschland ausdetailliert und auch exakt kommuniziert worden. Ich sag mal, wenn man sich die USA jetzt ansieht, da laufen aktuell weiter Evaluierungen. Da gibt es auch teilweise andere arbeitsrechtliche Vorgaben, dass man sich zuerst mit den Gewerkschaften an bestimmten Standorten hält, bevor man dann kommuniziert. Von daher werden Sie heute von mir keine Gesamtzahl der weltweiten Standorte hören können.
Und ist dieser Zeitplan, wenn Sie sagen, für Deutschland hat man schon die konkretere Planung vorgelegt, wann ist die Schließung denn für Leipzig und für Görlitz vorgesehen?
Das sind jetzt aus meiner Sicht Sachen der Beratungen letztlich. Ich sage mal, klar ist da eine Erwartungshaltung von meiner Seite da, das möglichst schnell zu tun. Aber dann kommt es ja auch wirklich dann darauf an, jetzt die Pläne zu detaillieren, zu vereinbaren. Und daraus ergibt sich dann ein Zeitplan.
Was ist denn möglichst schnell? Also
Schnell wäre 2020, aber auch an der Stelle, wir werden nicht alles innerhalb von 2,5 Jahren hinbekommen.
Okay. Danke.
Herr Hegmann, vielleicht noch eine Sache, weil wir das noch gar nicht erwähnt hatten, zur besseren Einschätzung, weil Sie ja über die ganzen weltweiten Footprint nochmal nachgefragt hatten. Bei dem ganzen Konzept geht es natürlich einfach auch darum, erstens mal, wo machen wir tatsächlich irgendwie, wo stellen wir neue Maschinen her, neue Turbinen, neue Generatoren, aber dann natürlich einfach auch, wo machen wir Serviceleistungen, ja, und das müssen Sie sich jetzt ungefähr so vorstellen, dass in der gleichen Fabrik, wo was Neues gebaut wird, aber auch dann zum Beispiel die Generatoren zur Serviceleistung wieder reinkommen. Und insofern beinhaltet das ganze Footprint-Konzept auch eine Betrachtung dessen, wo können die beiden Divisionen Power and Gas und Power and Services zusammenarbeiten und wie sieht dann die Konsolidierung auch aus. Und dann reden wir natürlich einfach auch von Standorten größerer und kleinerer, also größeren und kleineren Standorten. Das ist aber, glaube ich, einfach nochmal zu wichtig, das zu verstehen, dass Sie sich nicht eine Fabrik vorstellen können, wo Sie sagen müssen, hier in diesem Werk wird nur Neues produziert und dann ein anderes, in dem wird nur Service gemacht, sondern dass Sie es bündeln können und das optimieren wir auch noch.
Okay, danke.
Danke.
Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt nun von Manuela Dollinger vom Münchner Merkur.
Ja, guten Tag. Ich hätte zwei Rückfragen noch. Zum einen war die Rede von Kompetenzzentren, die aufgebaut werden sollen. Wo sollen die denn genau entstehen? Und meine zweite Frage zur Zahl der offenen Stellen. Es soll ja versucht werden, möglichst viele vom Umbau betroffene Mitarbeiter da weiter zu vermitteln intern. Im Konzern liegt die Zahl bei 3.200. Wie viele Stellen sind denn in Deutschland momentan offen?
Ja, Frau Dollinger, dann fange ich mal mit der letzten Frage an. In Deutschland sind derzeit 800 Stellen auf. Das ist aber natürlich immer eine Schwankung, auch im Jahresvergleich. Also hätten Sie mich vor einem Quartal gefragt, da waren es wieder ein bisschen mehr Stellen. Also das heißt, so um die 1.000 ist, glaube ich, eigentlich immer eine gute Zahl, die wir in den letzten Jahren an offenen Stellen in Deutschland hatten. Und die Frage zu den Kompetenzzentren, der Herr Meixner hat da schon einiges letztendlich erwähnt. Willi, willst du da noch mal kurz drauf eingehen?
Ich übernehme das noch mal letztlich. Wir haben ja rund um den Globus verteilt, haben wir heute schon Leitwerke und Kompetenzzentren letztlich. Zum Beispiel fertigen wir die mittlere Gasturbinenbaureihe in Finspång in Schweden. Und das sind diese Kompetenzzentren, wo wir heute Infrastruktur haben, wo wir Engineering-Kompetenzen haben, wo wir auch Kundenservice-Kompetenzen haben, wie von Janina Kugel gerade angesprochen. Und um diese Kompetenzzentren geht es jetzt. Ist einmal, unsere Planungen weltweit gehen davon aus, dass wir diese Kompetenzzentren stärken, indem wir auch von anderen Standorten artgleiche Arbeit dorthin bewegen, sodass diese Kompetenzzentren vernünftig ausgelastet sind, mit einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur arbeiten können, aber auch Kompetenz erhalten können, indem dort halt auch wirklich in Engineering-Abteilungen zum Beispiel eine Anzahl von Mitarbeitern erreicht wird, wo man auch ein Kompetenzmanagement betreiben kann, wo man junge Kollegen hat, wo man ältere Kollegen hat und wo man nicht wie jetzt über viele Jahre hinweg einfach sukzessive immer wieder mal eine Kapazitätsanpassung vornimmt und dann an etlichen Standorten heute dann mit einer Handvoll Ingenieuren eine Anlagenplanung machen muss und das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das heißt, diese Kompetenzen, die müssen wir bündeln und das sind diese Kompetenzzentren, von denen wir in der Pressemitteilung sprechen.
Okay, danke schön.
Nächste Frage bitte.
Gern. Unsere nächste Frage kommt nun von Angela Meyer vom Manager Magazin. Bitte schön. Frau Meyer, Ihre Leitung ist geöffnet.
Ach, Entschuldigung, ich war da irgendwie auch stumm. Hallo. Ja, ich habe nochmal eine etwas grundsätzlichere Frage und zwar zum Thema Strukturwandel. Also es gab ja in der Branche immer wieder zyklische Downturns und was macht Sie denn so sicher, dass es jetzt wirklich ein Strukturbruch und ein Strukturwandel ist? Also mir ist natürlich auch klar, die Erneuerbaren werden rasend schnell billiger und stärker nachgefragt, aber andererseits gibt es ja auch überall Pläne aus dem Kohleausstieg, also aus der Kohlekraft auszusteigen und auch Atomkraftwerke werden eher nicht mehr so viele gebaut wie früher. Deswegen nochmal die Frage, was macht Sie so sicher, dass es wirklich so ein dauerhafter Strukturbruch ist? Und in Verbindung damit, was ist denn Ihre Prognose für den Mix in der Energieerzeugung, sagen wir mal, in 3, 4, 5 Jahren? Damit haben Sie ja sicherlich ein Szenario zugrunde gelegt. Danke.
Ich sag mal, ich fange mal mit dem ersten an. Was macht uns so sicher, dass dies ein Strukturwandel ist? Ich sag mal, es kommt ja in der öffentlichen Diskussion auch öfter so rüber, letztlich, man hat das nicht kommen sehen und so weiter. Also wir haben eigentlich seit etlichen Jahren und ich bin jetzt seit 2015 in der Verantwortung der Division sehr genau auf Szenarien geguckt und haben auch sehr genau beobachtet, wo sich die Stromgestehungskosten der erneuerbaren Energien hin entwickeln letztlich. Das haben wir auch in vielen Ländern und in vielen Märkten gut hinbekommen, also insbesondere in Europa und zum Großteil auch Afrika, Asien haben wir das sehr gut hervorgesehen. Was uns wirklich überrascht hat, ist die Dynamik dann in Ländern wie dem Mittleren Osten. Also noch vor 2 Jahren hätte keiner geglaubt, dass ein Land wie Saudi-Arabien als größter Exporteur fossiler Produkte innerhalb von 2 Jahren entscheidet, erstmal kein Kraftwerk zu bauen, dann entscheidet, in Kürze 10 Gigawatt von erneuerbaren Energien zu installieren. Und 10 Gigawatt erneuerbare Energien entspricht einer Spitzenlast in Deutschland von 70 Gigawatt, 15% der Strommenge, die wir an einem Tag in Deutschland zu Spitzenzeiten benötigen. Also das ist eine richtige Dimension und wenn es dann noch eines Beweises gebraucht hätte, dann die jüngste Ankündigung, eine neue Megacity aus dem Boden zu stampfen und die komplett mit erneuerbaren Energien zu versorgen und dann auch noch unter der Leitung von Herrn Kleinfeld. Also da tun sich auch global jetzt Trends ab, die ganz klar in Richtung Strukturwende gehen. Und selbst wenn jetzt ein Kohleausstieg kommt, und das ist ja auch wir kommen mal zurück nach Deutschland, durchaus eine heftige Debatte, wie letztlich, ich glaube, alle sind sich da einig, dass wir die CO2-Ausstoß verringern müssen. Alle sind sich aber auch, um was gegen den Klimawandel zu tun, alle sind sich aber auch einig, dass Deutschland eine stabile Industrienation bleiben muss. Selbst in meinem Bereich Power und Gas letztlich. Wir sind ein hoher Stromverbraucher an Werken wie Mülheim, sodass es jetzt eigentlich wirklich darauf ankommt, dass sich alle Beteiligten hinsetzen und gemeinsam überlegen, wie man das tut. Und wenn man das, wie man das tut, mal ausformuliert, dann kommt man halt zu einzelnen Kraftwerken. Und außer man geht das ideologisch an, ich sag mal, wird da kein Zwischenboom kommen und ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass jemand den ideologischen Ansatz finanzieren wird.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Gern. Unsere nächste Frage kommt nun von Gregor Leclerc von den Nürnberger Nachrichten.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem Thema Lösungsgeschäft, Zusammenlegung Offenbach-Erlangen. Da hatten Sie, Herr Meixner, in Ihrer ersten Aussage davon gesprochen, dass das in Erlangen gebündelt werden soll. Und gerade eben haben Sie auch noch mal gesagt, dass Sie Ihre Kompetenzzentren stärken wollen. Und das ist in diesem Fall ja in Erlangen. Frau Kugel hat das dann zwar hinterher wieder ein bisschen eingefangen und gesagt, das ist jetzt noch Teil der Verhandlungen, aber kann man das schon dahingehend deuten, dass schon das Ziel von Unternehmensseite aus wäre, dieses Geschäft dann doch eben am Standort Erlangen zusammenzulegen? Ergänzungsfrage dazu, Frau Kugel, Sie haben gesagt, dass erfahrungsgemäß nur ca. 10% der Mitarbeiter so eine Standortverlagerung mitmachen. Heißt das, dass bei so einer Standortzusammenlegung in Erlangen, Kompetenzzusammenlegung in Erlangen, das sogar heißen könnte, dass in Erlangen sogar noch Arbeitsplätze aufgebaut werden müssen, dadurch, um dann die zusammengelegten Arbeiten tatsächlich alle bewältigen zu können? Und dritte und letzte Frage, die Arbeitnehmervertreter haben gerade eben eine Pressemitteilung rausgegeben, auch zu den Ergebnissen des Wirtschaftsausschusses, in denen sie schreiben, angesichts der erneuten Rekordgewinne, die unsere Kolleginnen und Kollegen erarbeitet haben, ist dies auch schwer nachvollziehbar zu den Maßnahmen. Sind die begriffsstutzig oder warum teilen die offensichtlich so überhaupt nicht ihre Meinung, wenn das auch aus ihrer Sicht alles so klar ist? Wie kommt es zu dieser offensichtlich sehr unterschiedlichen Bewertung des Stands der Dinge? Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Frage. Dann würde ich doch mal sagen, die erste Frage wollen Sie ja nochmal vom Herrn Meixner beantwortet haben. Dann soll er das doch nochmal tun.
Dann machen wir das auch gerne nochmal. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, wir haben drei Standorte in Zentraleuropa, die sich mit dem Bau von Kraftwerken beschäftigen. Das ist Erlangen, das ist Offenbach und das ist Wien. Alle drei Standorte arbeiten aktuell eigenständig und im Verbund an komplexen Kraftwerksaufträgen. Ziel ist es, diese drei Standorte zu bündeln. In unserer Geschäftsplanung ist die Absicht, das in Erlangen zu tun. Wir werden aber sehr genau hinsehen, welche Kompetenzen wir an welchen Standorten haben und dann auch, was wir einzeln mit diesen Kompetenzen tun. Und um Ihnen da mal ein Beispiel zu nennen, im Kraftwerksanlagenbau haben Sie ja nicht nur die Arbeitsplätze im Büro der Ingenieur, der Kaufmann, der Logistiker, sondern es gibt jede Menge Personal, was dauerhaft jeden Tag auf den Baustellen dieser Welt unterwegs ist. Wir haben aktuell 400 Mitarbeiter auf den Baustellen in Ägypten. Wenn die in Ägypten fertig sind, dann gehen die hoffentlich nach Pakistan, wo wir jüngst einen Auftrag gewonnen haben, vielleicht nach Libyen, wenn wir bis dahin die Sicherheit haben, oder nach Brasilien. Das heißt, es gibt auch einen Großteil Mitarbeiter in diesen Standorten, hochkompetente Mitarbeiter, die diese Projekte von vor Ort und in diesen Ländern führen. Und da muss man sich dann halt auch angucken, wie stellt man sicher, dass man diese kompetenten Mitarbeiter im Hause hält und wie wir die dann, wo wir die dann anstellen, letztlich sagen wir, das ist Sache der Beratungen. Und ich glaube, da war Frau Kugel dann etwas indirekter, das sind genau die Themen, die wir lösen müssen. Und ob der dann einen Anstellungsvertrag in Erlangen hat oder woanders, kann ich Ihnen heute nicht sagen.
Und Herr Leclerc, vielleicht einfach nur nochmal aus dem Punkt auch heraus, so wie der Herr Meixner das beschrieben hat, ja. Also, und wenn Sie dann auf so einer Baustelle sind, dann sind Sie da auch mal anderthalb Jahre. Und je nachdem, wo diese Baustellen sind, zum Beispiel bei unseren Megabaustellen oder Megadeal in Ägypten, gibt es einen, da können Sie, sage ich jetzt mal, an die Außen, wie soll man das sagen, an die Stadtteile von Kairo in einer Stunde fahren. Also sprich, das können Sie täglich machen. Aber wir haben da zum Beispiel eine andere Großbaustelle, da kommen alle unsere Mitarbeiter einmal in der Woche, wenn Sie so wollen, in, ich würde es jetzt mal sagen, klassische Zivilisationsstädte oder sonst irgendwie was und leben ansonsten die ganze Woche auf der Baustelle. Und hier reden wir, wie der Herr Meixner auch nochmal ganz klar gesagt hat, von Ingenieuren, von Leuten, die sich in Planungen wirklich können. Also das heißt, da gehört auch viel Erfahrung zusammen. Und was wir immer mal wieder feststellen, ist dadurch, dass sich unsere Kundenaufträge auch verschieben und an anderen Stellen in der Welt dann stattfinden und nicht unbedingt immer an den Ländern, die man so üblicherweise als, wie soll ich mal sagen, als hochentwickelte Länder irgendwie bezeichnen würde, haben wir auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es uns schwer fällt, unsere Mitarbeiter zu motivieren, das auch tatsächlich zu machen. Aber genau diesen Job können sie eben nicht nur aus dem Büro raus machen, sondern einfach zum großen Teil, auch wenn sie draußen sind. Und dann ist es wirklich vollkommen egal, wo sie einen Anstellungsvertrag mit uns haben, weil wenn sie ab und zu mal ins Büro brauchen, um vielleicht, keine Ahnung, irgendwie eine IT-Infrastruktur zu machen, dann können Sie das überall bei uns im Büro machen. Vielleicht nochmal zu Ihrer letzten Frage. Die zweite Frage war die Frage Aufbau eventuell nochmal in Erlangen. Das geht natürlich kaum vorstellbar, denn wir wollen ja an drei Standorten, sage ich jetzt mal, Kompetenzen und Ressourcen in irgendeiner Weise bündeln. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da auch noch zu einem Aufbau kommt. Und die letzte Frage zu den Forderungen der Arbeitnehmer, die habe ich logischerweise auch bekommen, bevor Sie sie bekommen haben, habe sie natürlich aber auch schon im Wirtschaftsausschuss gehört. Das ist eben ein Teil, dass es, glaube ich, sehr schwer zu vermitteln ist für vielen, wenn Sie jetzt unseren Jahresabschluss, den wir letzte Woche vorgestellt haben, betrachten, 6,2 Milliarden Gewinn, dann ist es, glaube ich, für viele schwierig, sich vorzustellen, wie das denn dann sein kann, dass wir dann auch massiv restrukturieren müssen. Und da kann ich eigentlich nur meine Aussage von letzter Woche wiederholen, dass unternehmerische Verantwortung auch bedeutet, dass wir quersubventionieren oder subventionieren nur dann und dann nur dann machen können, wenn es sich um konjunkturelle Einbrüche handelt. Aber wenn es langfristig ein strukturelles Problem ist, dann würden wir ja die Gewinne, die wir an anderen Stellen auch brauchen, um Investitionen tatsächlich irgendwie fördern zu können, in die absoluten Wachstumsgeschäfte, die könnten wir, wenn wir die immer nur in die strukturell schwachen Geschäfte rein subventionieren, dann verwetten wir damit ja natürlich auch den langfristigen Aufbau und auch die langfristigen Gewinne, die dann letztendlich auch zu langfristigen Arbeitsplätzen wieder führen. Das ist, glaube ich, einfach die unterschiedliche Perspektive einmal von unserer Seite und einmal auf der Arbeitnehmerseite auf den gleichen Sachverhalt.
Vielen Dank. Wir haben jetzt noch zwei Fragen in der Pipeline, die werden wir dann auch nehmen, bevor wir dann den Call um 17 Uhr schließen müssen. Die nächste Frage jetzt bitte.
Gerne. Wir kommen zu unserer nächsten Frage von Thorsten Winter von der FAZ.
Ja, schon groß aus Frankfurt. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu Offenbach, weil mir das immer noch nicht ganz klar ist, was mit dem Standort passieren soll. Das sind ja 800 Leute. Sehe ich das jetzt richtig, dass der Standort komplett geschlossen wird? Und da hätte ich gerne eine klare Aussage zu. Und da wüsste ich ganz gerne, wie viele Jobs dort tatsächlich auf dem Spiel stehen. 800 Mitarbeiter hat der Standort momentan, abzüglich sozusagen der gedachten 10%, die möglicherweise mit einer Erlangen wechseln. Vielen Dank.
Also Herr Winter, ich glaube, auch da muss ich Ihnen jetzt leider sagen, momentan haben wir am Standort in Offenbach 687 Mitarbeiter. Okay. Und ich glaube jetzt, so wie ich zum Herrn Köhn auch schon vorher gesagt hatte, und sehen Sie mir das jetzt nach, das ist nicht in irgendeiner Weise bösartig, aber ich glaube, wir haben jetzt irgendwie mehrfach versucht zu beschreiben, wie das mit diesen drei Standorten der Projektabwicklung ist. Und alle weiteren Schritte können wir nur in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmern tatsächlich eruieren und tatsächlich planen. Da können wir Ihnen heute leider keine Aussage dazu geben, die offensichtlicherweise dann die klare Schwarz-Weiß-Aussage wäre, die Sie sich jetzt gerade wünschen.
Das heißt, wenn Sie Nachfrage gestatten, es könnte auch sein, dass ein Team in Offenbach bleibt.
Die Verhandlungen werden es zeigen.
Ich danke Ihnen.
Und dann die letzte Frage, bitte.
Die letzte Frage kommt nun von Anna Schmatz von der Bild Nürnberg.
Hallo, ich möchte gerne noch auf den regionalen Aspekt Nürnberg-Erlangen eingehen. Ich weiß, Sie hatten vorher gesagt, da gibt es Standorte, die massiver betroffen sind und dass die Streichungen in Nürnberg sich auch nur auf einem niedrigen zweistelligen Bereich belaufen werden. Aber wie sieht es denn in Erlangen mit Stellenstreichungen aus? Ich meine, wenn da Mitarbeiter von Offenbach kommen, wie kann man sich das Ganze vorstellen?
Also Frau Schwarz, wir haben in den Planungen, die wir heute vorgestellt haben, sowohl in der PG als auch in der PD für beide Standorte gemeinsam über 220 Stellen gesprochen. Das heißt 100 davon in Nürnberg und 120 ungefähr in Erlangen. Und das ist über beide Divisionen hinweg.
Okay.
Ja. Und wenn Sie vielleicht noch wissen wollen, die Frage stellen Sie nicht, aber ich höre Sie implizit. Das sind viele Mitarbeiter in den sogenannten White-Color-Bereichen. Also das heißt, wir haben da Leute aus dem Vertrieb, aus dem Service, aus den Support-Funktionen wie HR, IT und dergleichen. Also das heißt, es hat viel mit dem einfach nur zu tun und auch in den Ingenieuren. Also hier auch nochmal, ich glaube, ich sagte das eingangs, weiß aber nicht mehr ganz genau, wie ich das jetzt explizit auf diese Standorte auch bezogen hat. Hier geht es nicht um Mitarbeiter oder betroffene Stellen in den Werken.
Okay, super. Danke.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Wir haben keine weiteren Fragen mehr. Deshalb werden wir diese Telefonkonferenz nun schließen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Teilnahme, für Ihre Fragen, Ihre Nachfragen und Ihr Interesse und herzlichen Dank auch an Frau Kugel, Herrn Meixner und Herrn Brandes für all die Antworten. Sie finden eine Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz auf unserer Webseite unter www.siemens.com/telefonkonferenz. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Abend und bis auf ein nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.